Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Strategie, Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute kommen wir zum Thema wieder ganz tief drin im Maschinenraum. Es geht ums Verkaufen wirklich und ein Thema, was mir immer wieder auffällt in unterschiedlichen Projekten, wenn wir versuchen, ja, Customer Journeys zu konzipieren, Verkaufsgespräche zu oder Verkaufszyklen zu planen und letztendlich Conversions zu erhöhen. Und es geht um das Nachfassen. Ne? Viele Verkaufsteams, viele Verkäuferinnen und Verkäufer gehen nämlich hin und denken, ich mache diesen Termin, ich habe mein Verkaufsgespräch, ich gebe mein Angebot ab und das war's. Ne? Dabei ist es so, dass 80% der Abschlüsse, das habe ich in der Studie gefunden von Peak Sales Recruiting, 80% der Abschlüsse brauchen mindestens 5 Kontakte. Ne? Nachfassen ist also essentiell, um wirklich abschließen zu können. Und auf der anderen Seite ist es so, dass 48% der Verkaufsteams gar nicht nachfassen. Ah, die machen es nie. Ne? Die gehen dahin, geben ihr Angebot ab, so wie ich es gerade geschrieben habe. Und dann ist vorbei. Fast die Hälfte. Das ist ein wahnsinniges Verschwendungspotenzial. Warum das so ist, was man dagegen tun kann. Ich habe super viel recherchiert dazu, weil es mich persönlich auch getriggert hat in unseren Projekten, weil ich eine Antwort geben wollte und die auch natürlich gebe. Und ich gebe die Antwort euch heute auch mit. Es ist aber so, es ist echt viel. Also es sind schon viele Dinge, auf die man achten müsste. Ist gut, auf die man achten muss. Deswegen wird es ein Dreiteiler diesmal. Nach dem Verkaufsgespräch ist vor dem Abschluss, ist der Serientitel hier. Und in der ersten Folge heute gehen wir mal ganz kurz darauf ein nochmal. Warum ist es wichtig? Ne? Warum ist es falsch, nicht nachzufassen? Was brauche ich dafür, um nachzufassen? Und wie kriege ich mein Team dahin, auch nachzufassen? Und in der zweiten Folge gehen wir dann darauf ein, wie konzipiere ich eigentlich so eine Nachfassaktion? Und in der dritten Folge ist, wie mache ich die Inhalte, wie gestalte ich da was, wie kann ich mein Team enablen und empowern, um das auch wirklich hinzubekommen. Also bleibt dran, wenn es euch interessiert. Gut, steigen wir nochmal ein in das Thema. Also ich wiederhole nochmal die Zahl, weil ich sie so unglaublich finde. 80% der Abschlüsse brauchen mindestens 5 Kontakte und nur 48% der Verkäuferinnen und Verkäufer fassen überhaupt nach. So. Jetzt gibt's natürlich einige, die sagen, hey, aber ich fasse doch nach. Ich schicke das Angebot dahin und dann sage ich nochmal, wie sieht's denn aus? Ne? Und dann ist Schluss. Ne? Das heißt, 44% der Verkäufer, die geben nach diesem ersten Nachfassen auf. Das reicht ja dann nicht, wenn ich bei 80% mindestens 5 Kontakte brauchen. Deswegen, es ist super wichtig nachzufassen. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wenn das so klar ist, und die Zahlen sind ja sehr eindeutig und sehr plakativ in dem Moment, warum zum Teufel machen die Kolleginnen und Kollegen das nicht? Warum fassen die nicht nach? Und das ist was ganz Natürliches, wenn ich ganz ehrlich sein soll, denn meistens stecken dahinter Ängste. Das erste ist mal Angst vor Ablehnung. Ich war da. Es hat gepasst aus meinem Gefühl heraus. Und jetzt sagt mir der Kunde nichts mehr. Der meldet sich einfach nicht mehr. Der hat ein Angebot von mir. Ist auch unhöflich, finde ich jetzt doof. Ne? Ich bin raus, weil ich nicht noch mehr Ablehnung haben will. Ne? Ablehnung ist, glaube ich, ein Riesending im Verkauf. Und man muss auch schon allein dafür gemacht werden. Ne? Weil wir haben ja in aller Regel nicht 80% Conversion Rate, sondern wir haben ja irgendwas immer so um 10. Manchmal auch nur um 5, manchmal auch nur um 3%. Das heißt, von der Mehrzahl der Menschen, mit denen ich rede, bekomme ich ein negatives Feedback. Ne? Die sagen vielleicht nicht zu mir, du bist ja total doof, von dir ist recht nicht, aber die kaufen auch nicht bei mir. Ne? Also ich kriege zumindest keine positive Bestätigung und das liegt schon tief bei uns verwurzelt, dass wir positiv bestätigt. Das ist so ein Aspekt dazu. Manchmal habe ich aber auch gar nicht das organisational so aufgehangen. Also es ist gar keiner da, ich fühle mich gar nicht enabled und ich fühle mich auch nicht empowered, nachzufassen, weil ich vielleicht kein System habe, weil ich vielleicht gar nicht weiß, wie es gehen soll. Es hat mir nie einer erzählt, dass es erwartet wird. Und dann kommt so ein dritter Aspekt dazu. Ich habe jetzt diesen Kontakt gehabt und ich habe das Gefühl, ich krieg da keine positive Bestätigung. Ne, die waren erst nett zu mir, jetzt melden sie sich nicht mehr, finde ich doof. Dann kriege ich den Druck von oben, du musst aber Absätze machen, du musst Umsatz generieren, dann kümmere ich mich doch lieber um neue Kunden, wo ich es noch nicht weiß. Ne, wo ich noch keine Nichtbestätigung zumindest bekommen habe. Auch das führt dazu. Also drei Elemente, die dazu führen, ich habe Angst vor Ablehnung, ich bin vielleicht gar nicht empowered, weil mir Material fehlt, weil mir Systeme fehlen. 65% der Verkäufer sagen auch, ich habe gar nichts, was ich denen schicken kann. Ich weiß gar nicht, was der Content sein soll beim Nachfassen. Und ich habe aber vielleicht auch noch das Gefühl, ey, ich habe noch eine viel bessere Chance, wenn ich auf die unverbrauchten, auf die unbedarften, unbeleckten Leads gehe und hole mir da lieber die Nichtzusage, als statt jetzt noch da hinterher zu hängen, wo ich ja schon so eine Nichtzusage bekommen habe. Ne? Also das sind so die Punkte. Und wenn man es aber sich mal so die typischen Situationen reinversetzt, ich habe mal so drei typische Situationen für euch mal rausgesucht, die ich auch aus der eigenen Vertriebspraxis kenne, aber halt auch aus unseren vielen, vielen Verkaufsschulungen, die wir machen, Verkaufs- und Vertriebskonzeptionen. Ne? Ihr geht in das Erstgespräch, so eine typische Situation, ihr präsentiert, alles ist fluffig, alle sind schön und dann kommt, super, ich nehme das mal mit, ich muss es nämlich erstmal intern besprechen. Total ätzend. Ne? Jetzt fangen die an, also verständlich, 100%, ne? Produkte werden ja auch immer komplizierter, ne? Die Verkaufshürden oder die Kaufentscheidung fällt immer schwerer, ne? Durch, dass wir immer versuchen, mehr langfristige Produkte zu machen. Wir haben viele Dauerschuldverhältnisse, die da dran hängen. Wir haben oft so modulare Aufbauten, wo es dann irgendwie nach hinten raus doch teurer wird. Was auch immer, ne? Also Kaufentscheidung ist auch nicht mehr das Leichteste. Jetzt will der Kunde also zurückgehen und bespricht sich intern. Was da intern besprochen ist, das wisst ihr aber gar nicht. Wenn ihr jetzt nicht nachfasst, wenn ihr nicht nachschreibt und sagt so, ey, schau mal, das ist eine Fallstudie, ähnliche Situation wie bei euch, das könnten eure Einwände sein, aber das ist eigentlich die Lösung dazu. Ne? Deswegen sind die vielleicht gar nicht so berechtigt. Also versucht da schon mal Einwände wieder zu antizipieren und nachzufassen und zu gucken, dass ihr da idealerweise wieder in den Prozess reinkommt. Oder ihr macht eine Produktdemo. Auch ganz klassisch, ne? Ihr führt was vor, entweder online oder ihr seid beim Kunden und präsentiert eure Maschine und alles ist total fluffig, es funktioniert super und alle sind begeistert. Ne? Und dann geht ihr und dann gehen die, natürlich kauft man ja in aller Regel nicht sofort, das funktioniert ja sowieso nie, und dann meldet sich auf einmal. Jetzt kann es aber sein, dass die sich einfach nicht melden, weil es wieder untergegangen ist. Sie haben jetzt vielleicht eine Lösung gehabt, die denen das Leben erleichtern würde, aber die nicht zwingend notwendig gewesen wäre für sie. Ne? Und ohne Follow-up geht es vielleicht einfach bei denen in Alltagsstress unter. Also auch eine typische Follow-up-Situation, warum Nachfassen sinnvoll ist. Kaltakquise. Ne? Ihr schickt eine Mail raus, ihr schickt immer Mails raus. So seid ihr vielleicht bei einem Unternehmen, wo ihr sagt, total spannend. Vielleicht ist aber Mail gar nicht der Kanal. Zumindest von eurer Ansprechpartner nicht. Vielleicht müsst ihr den Kanal wechseln. Vielleicht müsst ihr in der Tat anrufen. Vielleicht müsst ihr in der Tat mal auf LinkedIn gehen, denen eine Nachricht schreiben. Ne? Also all das sind Beispiele, wo man merkt, nachfassen ist auch nicht gleich nachfassen. Es ist nicht immer das Gleiche. Nicht immer so, wie sieht's denn aus? Ne? Sondern nachfassen ist auch ein Punkt, der sich lohnen kann, der aber halt auch durchdacht werden muss. Das sind so die typischen Effekte, die ihr erzielen könnt beim Nachfassen. Was ihr dafür aber auf jeden Fall braucht, ist eine irgendwie geartete Form von CRM-System. Ja, wenn ihr damit loslegen wollt, bevor ihr irgendwie sagt, so, hey, es geht gar nicht, nehmt euch im Zweifelsfall Excel. Ne? Auch Excel kann da schon ein vernünftiges Tool sein, wo ihr sagen könnt, hier, das ist der Kontakt und ich muss den am so und so vielten wieder anrufen. Ne, oder wieder eine Mail schicken oder wollte ich mich dann nochmal melden. Das kann total Sinn machen. Es ist aber schon so, dass ihr auch da gucken müsst, dass ihr idealerweise das irgendwann umstellt. Ne? Es gibt massig vorkonfektionierte CRM-Systeme, bevor ihr da in ein riesen CRM-Projekt reingeht. Ne? Die reichen dann häufig auch schon. Oder natürlich komplett customized CRM-Systeme. Was auf jeden Fall eine Funktion sein sollte, dass ihr eben diese Aufgaben definieren könnt und dass ihr das Nachfassen dann auch entsprechend definieren könnt. Und idealerweise ist es auch so, dass ihr eine Integration habt, natürlich in eure normale Kommunikationswelt, dass ihr also so bestimmte Termine auch im Kalender reinschreibt, dass ihr bestimmte To-Dos da reinschreibt. Obacht. Wenn ihr damit loslegt, je nachdem, in welchem, ja, also in welchem Markt ihr seid, in welche Branche ihr seid, dann kann es natürlich passieren, dass ihr sehr, sehr viele Erstkontakte haben müsst, die ihr dann halt weiterentwickelt, die ihr nachfasst, also auch je nach Vertriebskonzept. Also wenn ihr zum Beispiel sehr schnell ein Angebot generiert, ne, und sagt so, das ist eines unserer Benefits, dass wir sehr schnell wirklich auch valide und belastbare Zahlen für unsere Kunden generieren, dann habt ihr auf einmal sehr, sehr viele Menschen zum Nachfassen. Jetzt müsst ihr schauen, dass ihr das so timed und so geschickt steuert, dass dieses Nachfassen nicht dazu führt, dass ihr jeden Tag irgendwie 100 Nachfassaufgaben produziert, die ihr sowieso nicht mehr bearbeiten könnt. Ne? Weil dann ist auch egal, ob es 120 oder 100 sind. Nicht machbar ist nicht machbar. Ich kenne das von mir selber. Das war mein Versuch, mit Microsoft To-Do in irgendeiner Form umzugehen. Hat bei mir null funktioniert. Ich hatte auf einmal halt jeden Tag 60 offene To-Dos, die ich lösen musste. Davon waren natürlich einige auch nicht mehr aktiv. Und keine Ahnung, für mich war es nicht das System, weil bei 60 war mir klar, kriegst du sowieso nicht gemacht. Und dann hat es mich auch nicht mehr interessiert, ob jetzt 65 oder 70 offene To-Dos waren. Also von daher schaut, dass ihr den Sales Funnel dann auch von euren Ressourcen her managen könnt. Achtet darauf, dass ihr sehr schnell, und das deswegen ist ein CRM-System auch nochmal deutlich besser als ein Excel, weil da fängt Excel dann irgendwann an zu streiken. Achtet darauf, dass ihr auch Nicht-Kaufsignale aufnehmen könnt. Ne? Denn desto mehr Partner, desto mehr potenzielle Kunden ihr in eurem Funnel habt, den ihr persönlich bearbeiten wollt, desto besser ist es, desto schneller ihr jemanden rauswerfen könnt. Und das müssen dann halt Nicht-Kaufsignale sein. Idealerweise nicht der Preis, also nicht diese offensichtlichen oder gerade keine Zeit oder wir haben schon einen Anbieter oder irgendwas. Das sind keine Nicht-Kaufsignale. Aber es kann natürlich sein, dass ihr feststellt, ey, die arbeiten mit einer Papierqualität, die passt überhaupt nicht in unsere Druckmaschinen rein. Dann ist es ein klares Nicht-Kaufsignal. Dann werdet ihr da sicherlich nicht anschließen können. Oder wenn ihr Energieversorger seid und Wärmepumpen im Rahmen eines Wärmecontractings anbieten wollt, also nicht Verkauf von Wärmepumpen, sondern es ist im Grunde so ein Leasing-Modell von Wärmepumpen und ihr bezahlt nur noch für die Wärme. Und ihr stellt fest, der Schwager von meinem Ansprechpartner, der ist aber SHK-Installateur. Plus mein Kunde ist auch noch super liquide. Dann wird er wahrscheinlich nicht in Leasing reingehen, dann wird er das Ding kaufen. Ne, dann ist das auch ein typisches Nicht-Kaufsignal. Dann könnt ihr sie raussetzen. Genauso müsst ihr klar machen, wie sieht denn die Sequenz aus? Ne, also wie viele Follow-ups will ich eigentlich machen, bis ich irgendwann so einen Abschluss-Follow-up mache, wo ich dann vielleicht auch sage, also ich merke, ne, aktuell können Sie sich nicht entscheiden, bitte melden Sie sich wieder ich komme in einem Jahr nochmal auf Sie zu. Oder es geht dann in eine stärkere standardisierte Kommunikation wieder rein. Einfach damit ihr diese Pipeline auch irgendwann wieder vernünftig abmanagen könnt und die nicht irgendwie zum Überlaufen bringt. Noch ein wichtiger Gedanke dabei. Automatisierung versus persönlicher Kontakt. Ihr werdet Automatisieren brauchen. Also desto größer eure Pipeline ist, desto weniger ist sie handelbar in nicht automatisierten Prozessen. Ihr müsst also wahrscheinlich irgendwann diesen Schritt gehen und sagen, okay, es gibt bestimmte Follow-up-Schritte, die werde ich automatisieren müssen. Ja. Das darf aber nicht zu einer Entfremdung führen. Also gerade im hochwertigen B2B-Geschäft. Also gerade da, wenn es immer stärker um Vertrauen geht, da darf nicht der Punkt kommen, wo man denkt so, oh, jetzt bin ich hier nur noch eine Nummer. Ne? Sondern ihr braucht dann entsprechende Tools, die euch quasi Arbeit abnehmen, Routineaufgaben abnehmen können, damit ihr mehr Zeit habt für die echte menschliche Interaktion. Ne? Das kann auch eine smarte E-Mail-Sequenz sein. Das kann irgendwas sein, wo ihr sagt, hier gibt's immer noch mal einen Content oder da gibt's immer eine bestimmte Fallstudie, die wir regelmäßig updaten. Das macht Sinn in der Automatisierung. Sobald ihr aber merkt, okay, da geht's auf eine Interaktion, da kommt was zurück, muss es persönlich sein und dann seid ihr wieder persönlich gefragt. Also so viel zur Automatisierung. Jetzt ist es so, das ist für viele eurer Teams ist es wahnsinnig schwer. Jetzt habt ihr diese Idee und das, was ich gerade gesagt habe, das macht ja auch Sinn. 80% der Abschlüsse brauchen mindestens 5 Kontakte. Da liegt es nahe, dass ich nachfassen muss. So, jetzt ist es aber ganz häufig so, dass das für eure Teams schwierig ist. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ne? Also es gibt so Ablehnungsängste. Vielleicht kommen die aber auch aus Bereichen heraus, wo die es einfach nicht gewohnt sind. Also das auch, ne? Wir sind ja viel in der Energiewirtschaft unterwegs und da gibt's natürlich den klassischen Commodity-Vertrieb. Da verkaufe ich Strom, da verkaufe ich Gas. So, und ich brauche Strom und Gas immer. Das ist mal so ein Ding, da brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Also ist denn der Bedarf ist immer da. Ich muss es halt immer irgendwie kaufen. Und in aller Regel mache ich das in langfristigen Verträgen. Ne, die haben dann so eine Dauer vom Jahr, von 2, manchmal auch 3 im B2B-Bereich, ne? Aber das ist nur ein kleiner Teil. Also nur auch das kommt aus dieser Peak Sales Recruiting Studie heraus. Nur 3% der Käufer im Markt würden oder kaufen Produkte, die man halt zu jeder Zeit kaufen würde. Ne? Wie Strom oder Gas. Das heißt, die sind es gar nicht gewohnt. Also diese Commodity-Verkäufer, wenn ich denen jetzt sage, jetzt verkauft doch bitte mal so eine Wärmepumpe und ich komme dahin und bin jetzt beim Kunde und muss jetzt feststellen, okay, so eine Wärmepumpe, die verkauft sich ja nicht einfach so, sondern was brauche ich? In aller Regel haben die ja eine Heizung. Es ist ja selten so, dass jemand sagt so, oh Gott sei Dank, ich wohne seit 10 Jahren hier oder seit 10 Jahren ist unsere Firma in diesem Gebäude. Toll, dass sie Heizung anbieten. Ne, und umso schöner noch, dass es eine Wärmepumpe ist, gute Idee, bin ich jetzt gerade zum ersten Mal drauf gekommen. Das heißt, ich gehe zu einem Kunden und jetzt brauche ich folgende Dinge, die ich habe. Ich brauche den richtigen Zeitpunkt. Der muss nämlich jetzt gerade denken, ey, meine Heizung geht gerade bald kaputt. Ne, der muss das Budget dafür haben. Ne, der muss davon überzeugt sein, das kriege ich vielleicht noch im Verkaufsgespräch hin, dass genau dieses Produkt, was da angeboten wird, dass die Lösung auf meine Herausforderung gerade ist. Und der muss entscheiden können. So, das sind schon 4 Punkte auf einmal, die da aufeinandertreffen, die dazu führen, dass ich wahrscheinlich nicht sofort einen Abschluss mache, sondern dass ich dranbleiben muss, um zumindest auf den richtigen Zeitpunkt zu kommen, um die interne Entscheidung durchzubringen und so weiter und so fort. Kann vielleicht mein Verkäufer nicht. Es ist gar nicht in seinem Mindset drin, ne? Der ist eher noch vom Schlage anhauen, umhauen, abhauen. Ne? Also im besten Sinne des Ganzen. Und den muss ich erstmal dahin bringen. So, und auch da habe ich viele Möglichkeiten. Zum einen kann ich natürlich Workshops machen. Das würde ich euch echt empfehlen. Workshops, Seminare, wie auch immer ihr es nennt. Ne? Geht dahin und nehmt eure Verkaufsteams mit auf die Reise. Erklärt denen, warum ihr das so machen wollt. Erklärt denen, warum es sinnvoll ist. Erklärt denen, dass es auch für die gut ist, dass es jetzt nicht ein Gängeln ist, sondern dass es ein Prozess ist, den ihr durchführen wollt, um mehr Erfolg zu haben, damit die auch einen höheren Bonus am Ende des Tages bekommen. Ne? Geht hin und macht Einwandbehandlungstrainings. Auch da. Viele sagen, ja, also ich mache seit 20 Jahren, bin ich jetzt im Vertrieb tätig, ich kenne alles. Ich verkaufe hier auch Heizungen in der Sahara. So, nee, ist selten so. Geht hin und macht mal Einwandsbehandlungstrainings. Ne? Was sind so typische Einwände, die die Kunden bringen können? Was bedeutet, das ist zu teuer? Ist das jetzt ein echter Einwand oder ist es ein vorgeschobener Einwand? Ne? Also auch das ist wieder so ein Enabling für das Nachfassen, um halt diese Hürde zu durchbrechen. Ich will ja nur nerven. By the way, ich will ja nur nerven, ich glaube, ich habe es ganz am Anfang gar nicht erwähnt. 57% potenzieller Kunden sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn ich so einen sanften Vertriebsdruck ausgesetzt bin. Muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen. Ne? Also auch da wiederum der Punkt, es macht Sinn. Ne? Mentoring. Geht in Mentoring, setzt ein Mentoring-Programm auf. Nehmt einen erfahrenen Kollegen, und das heißt es nicht den Ältesten oder die älteste Kollegin, ne? Sondern nimmt jemanden, bei dem das Nachfassen super funktioniert, der eine Erfolgsstory zu erzählen hat, und macht ihn zum Mentor, gebt dem 3, 4, 5 Kolleginnen oder Kollegen mit an die Hand, wo ihr sagt, so hier, der erklärt das euch, ne? Macht da regelmäßige Runden raus, sagt, hey, trefft euch doch mal hier beim Mittagessen einmal im Monat und tauscht euch nochmal aus, was hat denn funktioniert und was hat nicht funktioniert. Entwickelt Playbooks, Leitfäden. Hassen die Vertriebsteams. Die mögen euch dann nicht, wenn ihr das macht. Aber macht es trotzdem. Gebt denen ein Korsett und erklärt denen, dass das Korsett ist nicht, um denen die Luft abzuschnüren, sondern um denen das Leben einfach zu machen. In dem Playbook könnten nämlich drinstehen, was sind denn Best Practices? Was sind Zeitpläne? Was sind Do's und Don'ts? Welche Formulierungen sollten wir nehmen, welche nicht? Stärkt auch die Motivation. Lasst es nicht schleifen. Macht es nicht zu einer Einmalveranstaltung, einem Workshop und dann nach dem nächsten Jahr sagt er so, wie läuft's denn? Nee, es muss regelmäßig gemonitort werden. Es muss regelmäßig drüber gesprochen werden und dabei muss halt dieses Mindset gestärkt werden. Man kann Fehler machen, Ablehnung ist nicht schlimm und es funktioniert und lasst uns daraus eine Erfolgsstory machen. Ne? Und das idealerweise auch noch mit einem fortlaufenden Coaching, wo ihr immer wieder optimiert und verbessert. Also, das ist das, was so für heute mal irgendwie in dieser Folge drin sein sollte, was das Nachfassen angeht, also nochmal, Nachfassen ist total wichtig. 80% der Abschlüsse brauchen mindestens 5 Kontakte und aktuell ist es so, dass 48% der Verkaufsteams einfach nicht nachfassen. Das ist verlorenes Potenzial, deswegen Nachfassen ist total wichtig. Was braucht ihr dafür? Idealerweise ein Tool, ein CRM-System, ganz wichtig als zentrale Informationsscheibe, damit alle Informationen da zusammenlaufen, gerade wenn ihr Kanäle wechselt, damit ihr auch da die einzelnen Antworten noch übereinander bekommt. Ihr verliert sonst den Überblick. Und auch für Automatisierung im Sinne von automatisches Erinnern, von Sequenzen vorgeben und eingeben, so dass ihr da immer wieder ajour seid und seht, okay, das sind jetzt die Kontakte, wo ich nachfassen muss. Aber auch, um euren Workload vernünftig zu halten. Ne? Also deswegen, ihr müsst schauen, dass ihr eure Nachfassfunnel so gestaltet, dass er handelbar bleibt. Geht auf Nichtkaufsignale, macht einen Cut ab einer bestimmten Stelle, wo ihr sagt, okay, mehr als 5-mal nachfassen zum Beispiel macht für uns keinen Sinn. Da gehen wir raus, damit es halt handelbar bleibt. Setzt auf Automatisierung, da wo ihr könnt. Aber achtet darauf, immer mit Sinn und Verstand. Ihr könnt nicht den gesamten Funnel, Nachfassfunnel automatisieren. Ihr könnt bestimmte Elemente automatisieren, bestimmte Routineaufgaben automatisieren. Sobald der Kunde in die Interaktion geht, dann müsst ihr persönlich wieder da sein. Wenn ihr es implementieren wollt, macht Workshops, nehmt die Kollegen mit, ne, fangt damit an, damit das zu erklären, warum es ein integraler Bestandteil des Verkaufsprozesses sein muss. Follow-up, ne, ist nicht lästig, weder für den Vertriebler noch für den Kunden. Ne. Wie gesagt, 57% finden es so nett, finden es super, wenn der Verkäufer nachfasst. Geht auch in Einwandsbehandlungstraining. Nehmt denen die Angst, wie gehe ich denn mit Ablehnung um? Was sind wirklich Nichtkaufsignale? Ne? Es ist uns zu teuer. Ist das ein Nichtkaufsignal? Ist das wirklich das Richtige oder ist es nur Vorgeschaut? Setzt auf Mentorings. Erzählt die Erfolgsstories. Lasst die Kolleginnen und Kollegen miteinander sprechen, sich austauschen. Gebt aber durchaus auch Playbooks und Leitfäden vor. Und bleibt dran. Ne? Monitoren, coachen, korrigieren, optimieren für mehr Erfolg. Und dann habt ihr auch mehr Abschlüsse am Ende des Tages durch Nachfassen. In diesem Sinne, wenn euch das interessiert und wenn ihr sagt, ey, da habe ich jetzt aber doch nochmal eine Frage, dann fragt mich doch einfach. Ne? Also schreibt mir eine Mail unter m.stiller@effektweib.de oder auf unserer Homepage, da könnt ihr direkt in meinen Kalender reinklicken und eine Videokonferenz machen. Ich sehe da genauso aus, wie ich jetzt aussehe. Wenn sich da jemand anders meldet, dann wart ihr auf der falschen Homepage. Ne? Also da bin ich auf jeden Fall drin. Und ansonsten, wenn ihr sagt, boah, echt spannendes Thema, jetzt will ich wissen, wie plane ich denn wirklich mal so eine Nachfassaktion? Dann hört doch nächste Woche wieder rein. Dann hört ihr zumindest mich. Ich würde mich total freuen. Empfehlt den Podcast weiter. Bis nächste Woche. Tschö.